Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Einen schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Georgien ist heute der umstrittene ultrarechte Regierungskandidat Kavelashvili zum neuen Präsidenten gewählt worden. Kavelashvili war als einziger angetreten. Er vertritt russlandfreundliche Positionen. Die proeuropäische Opposition hat bereits erklärt, die Wahl nicht anzuerkennen. Während der Abstimmung protestierten vor dem Parlament in Tiflis hunderte Menschen, unter ihnen auch die amtierende Präsidentin Zurabishvili.
Sie halten ihrem Parlament die rote Karte entgegen. Am Morgen hofften die Demonstrierenden in der Hauptstadt Tiflis noch darauf, dass sie die Wahl des Präsidenten verhindern können. Wir sind generell nicht einverstanden mit dem Parlament. Was immer die auch machen. Sie sind nur ein sogenanntes Parlament. Also sie sind nicht legitimiert. Was immer die entscheiden. Wir unterstützen das nicht. Seit mehr als 2 Wochen demonstrieren die Menschen hier schon gegen die Regierung. Ende Oktober ist sie an die Macht gekommen. Durch Manipulation und Wahlbetrug, das werfen ihr auch internationale Beobachter vor. Die Menschen auf den Straßen fordern Neuwahlen. Die Regierung lässt sich davon nicht beirren. Und so haben heute Parlamentsabgeordnete ohne die Opposition einen neuen Präsidenten gewählt. Michail Kavelashvili, ehemaliger Fußballprofi und bekannt als Hardliner, vor allem mit seiner scharfen Kritik am Westen. Und 100% loyal mit der Regierungspartei. Seine Präsidentschaft wird einen tiefgreifenden Wandel für unser Land bedeuten. Ein Wandel Richtung Russland? Das befürchten die Demonstrierenden und auch die pro-westliche Präsidentin Salome Zurabishvili. Sie will ihr Amt Ende Dezember nicht aufgeben. Dann aber soll der neue Präsident vereidigt werden.
Silke Dietrich in Tiflis, Sie beobachten für uns die Lage dort. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie könnte der Konflikt in dem zerstrittenen Land, wenn überhaupt, gelöst werden?
Das ist wirklich ganz schwierig. Also ich habe im Moment das Gefühl, der Opposition geht hier so langsam die Puste aus. Ähnlich wie ich das jetzt gerade hier auch auf den Demonstrationen sehe, weil es sind nur noch sehr, sehr wenig Menschen hier. Die waren ja wirklich seit 2,5 Wochen hier auf der Straße in der Eiseskälte und haben immer wieder Neuwahlen gefordert, haben immer wieder gesagt, das ist nicht die Regierung, die uns repräsentiert, weil das ist nicht legitim. Aber drinnen im Parlament, das haben wir heute ziemlich deutlich gesehen, wurde einfach weiter geschaltet und gewaltet, wie die Regierung gerne wollte. Und ein neuer Präsident ist gewählt worden. Aber Ende des Jahres, die amtierende Präsidentin ist noch bis zum 29. Dezember im Amt. Und da gibt es dann vielleicht einen Showdown, weil sie will nicht abtreten, sie will im Amt bleiben.
Silke Dietrich, vielen Dank nach Tiflis. Auch in Syrien bleibt die Lage nach dem Sturz von Machthaber Assad unsicher. Der UN-Sondergesandte Pedersen warnte heute vor einem Zusammenbruch des Landes. Bei einer internationalen Konferenz in Jordanien sagte er, jetzt müsse sichergestellt werden, dass die staatlichen Institutionen in Syrien funktionieren. Zahlreiche Staaten beraten darüber, wie dem Land am besten geholfen werden kann. Die islamistische HTS-Miliz und verbündete Gruppen hatten vor einer Woche die Macht übernommen.
Damaskus genießt den Alltag nach Assad. Aber hier wissen sie auch, ohne Hilfe von außen wird der Neuanfang nicht klappen. Wir bitten die internationale Gemeinschaft, uns in dieser Zeit der Verwirrung und des Durcheinanders, die durch den Sturz des Regimes und den Neuanfang entstanden sind, zu helfen. Die Nachbarländer mischen bereits mit. Heute hat die Türkei ihre Botschaft in Damaskus wieder eröffnet. Man will mitreden im neuen Syrien, vor allem mit Blick auf den kurdischen Nordosten. Die Auflösung oder Zerstörung der Kurdenmiliz fordert der türkische Außenminister gestern. Israel zerstört weiter Armeeanlagen in Syrien, wie auch diese Bilder zeigen sollen, aufgenommen in der Nähe von Damaskus. Internationale Vermittlung sei nun zentral, sagen Fachleute. Die USA sollten weiter in den kurdischen Gebieten Syriens präsent bleiben, um dort das Gleichgewicht zu erhalten. Und?
Ganz wichtig ist aber auf jeden Fall auch, sowohl der Türkei als auch Israel zu vermitteln, dass alle diplomatischen Bemühungen getroffen werden und sie dementsprechend die militärischen Mittel vielleicht für den Moment ruhen lassen. Denn nur das, denke ich, kann in dieser fragilen Situation Syrien tatsächlich eine Perspektive auf Frieden bieten.
In Jordanien Außenministertreffen zur Zukunft Syriens. Viele arabische Staaten sind dabei, aber auch die Türkei, die USA und die EU. Man habe sich auf Grundsätze geeinigt, wie die territoriale Einheit des Landes, Minderheitenschutz und Radikalisierung zu verhindern, so die Außenbeauftragte der EU. Die Europäische Union ist bereit, mehr zu tun. Aber uns ist sehr wichtig, dass diese Grundsätze von der neuen syrischen Führung eingehalten werden. Syrien saß offiziell heute nicht mit am Tisch in Jordanien. Aber hier hoffen sie, dass ihr Land bald zur Ruhe findet.
Glückliche Menschen auf den Straßen der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Knapp zwei Wochen nachdem Präsident Yoon kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte, stimmte das Parlament für seine Amtsenthebung. Er muss das Amt ruhen lassen bis zur endgültigen Entscheidung des Verfassungsgerichts. Das Kriegsrecht hatte Südkorea in eine Krise gestürzt. Vor dem Parlamentsgebäude brachen nach der Abstimmung rund 200.000 Demonstranten in Jubel aus. Die Bundestagswahl am 23. Februar stellt viele Parteien vor andere Aufgaben als sonst. Und das nicht nur, weil die Wahlkampfstände diesmal im Winter aufgestellt werden müssen. Die kurze Vorbereitungszeit ist vor allem für kleinere Parteien ein Problem, die nicht im Bundestag vertreten sind. Denn sie müssen erst noch Unterschriften sammeln, um überhaupt zur Wahl zugelassen zu werden.
Es ist ein eisig kalter Vormittag in Potsdam. Dennoch sind Franziska Koch und ihre Mitstreiter mehrere Stunden draußen unterwegs.
Würden Sie uns helfen, auf den Wahlzettel zu kommen? Wir sind von der Partei Volt.
Bis Mitte Januar müssen sie 2000 Unterschriften sammeln und einreichen, damit Volt in Brandenburg zur Bundestagswahl zugelassen wird. Deutschlandweit müssen die sogenannten kleinen Parteien insgesamt fast 30.000 Unterschriften sammeln. Das geht im verkürzten Wahlkampf nur mit viel ehrenamtlichem Engagement.
Das raus auf die Straße gehen, auf das Aktivieren, das Mobilisieren, das geht alles von unseren Mitgliedern aus. Aber wir sind da zuversichtlich, dass wir das alles jetzt hinbekommen. Wir haben total viele Mitglieder, die gesagt haben, wir gehen jetzt beispielsweise runter auf eine Teilzeit, wir nehmen uns Urlaub, wir sind da voll dabei, wir sind super motiviert und wir freuen uns auf den Wahlkampf.
Die 5%-Hürde scheint für die kleinen Parteien kaum überwindbar. Doch es gibt eine Ausnahme. Gewinnt eine Partei 3 Direktmandate, zieht sie gemäß ihres Zweitstimmenergebnisses ins Parlament ein. Darauf hoffen etwa die Freien Wähler.
Wir haben eine Reihe von prominenten Direktkandidaten vorgestellt vor einiger Zeit. Und ich gehe davon aus, dass mindestens 3 davon eben das Direktmandat in Bayern holen werden. Dann kommen wir deutschlandweit rein.
Gemeint ist die sogenannte Grundmandatsklausel. Sie war eigentlich 2023 abgeschafft worden, gilt nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts diesen Sommer nun aber doch wieder.
Nach 5 Monaten Generalsanierung wird die Riedbahn zwischen Frankfurt am Main und Mannheim in der Nacht wieder eröffnet. Die Bahn feiert das als Erfolg und als Vorbild für andere marode Strecken. Allerdings wurde nicht alles in der vorgesehenen Zeit fertig. Und die Bahn ist von ihrer Ankündigung abgerückt, dass nun 10 Jahre lang nicht mehr an der Strecke gebaut werden muss. Nun spricht sie nur noch von 5.
Wieder in Betrieb. Per Knopfdruck eröffnen Bahnvorstand Lutz und Bundesverkehrsminister Wissing am Vormittag die Riedbahn. Dann rollt symbolisch der erste Zug. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die Bahn eine der wichtigsten Strecken der Republik 5 Monate komplett außer Betrieb genommen. Mithilfe von rund 800 Mitarbeitern wurde sie saniert. Der Ersatzverkehr für die Passagiere im Regionalverkehr wurde mit einer Flotte neu gekaufter Busse durchgeführt und verlief weitgehend reibungslos.
Eigentlich ganz gut, also es hat geklappt, der Bus ist pünktlich abgefahren, war relativ zügig in Frankfurt und auf dem Heimweg genauso.
Auch sehr pünktlich, das was auch ausgeschrieben war.
Die rund 70 Kilometer lange Riedbahn verbindet Frankfurt am Main mit Mannheim. Während der Vollsperrung wurden die Züge im Fernverkehr auf Nebenstrecken umgeleitet. Mehr als 110 Kilometer Gleise, fast 1000 Signale und Weichen und über 380 Oberleitungsmasten wurden erneuert. Auch viele Bahnhöfe wurden saniert. Aus Sicht der Bahn ein Erfolg.
Dass wir nämlich in diesem Zeitraum 4-mal so viel Bauleistung ins Gleis gebracht haben, wie das, was wir mit den normalen bisherigen Bauverfahren haben. Das haben wir ja gezeigt, dass das funktioniert.
Ob das Projekt, wie von der Bahn angekündigt, als Blaupause für die jetzt anstehenden Sanierungsvorhaben taugt, wird von Experten bezweifelt.
War recht einfach, weil man hier 2 Umleitungsstrecken hat, die sehr leistungsfähig sind. Das wird bei den anderen Fällen nicht so sein. Und man hatte hier weitgehend fertige Planung, gerade für die Signaltechnik, was immer sehr aufwendig ist. Und drittens, keine aufwendigen Brücken hier.
Auch sonst gibt es Schönheitsfehler. Ein kleiner Teil des Verkehrs auf der Riedbahn soll erst Mitte Januar wieder planmäßig laufen.
In der Vorweihnachtszeit herrscht in den Paketzentren Hochbetrieb, wie hier in einer Zustellbasis in Mecklenburg-Vorpommern. So ist der Dezember auch für den Paketdienst DHL der stressigste Monat. An Spitzentagen werden bundesweit bis zu 12 Millionen Pakete bearbeitet. Das Ganze im 24-Stunden-Betrieb.
Hier landen gerade täglich Hunderttausende Pakete. Im Paketzentrum der DHL im thüringischen Nora. Weihnachtszeit ist hier Hochbetriebszeit. Dafür sorgen 500 Mitarbeiter, mehr als sonst.
Wir haben aktuell fast dreimal so viele Leute wie in Sommerzeiten hier bei uns vor Ort. Ist einfach der Sendungsmenge geschuldet. Man darf nicht vergessen, wir bearbeiten aktuell ca. 500.000 Pakete jeden Tag. Für Sendungen, die von Thüringen nach Deutschland rausgehen, aber auch wieder zu uns Thüringern.
So wie hier laufen an noch 37 weiteren Paketzentren in Deutschland gerade täglich Millionen Pakete über die Bänder. Das meiste erfolgt elektronisch. Die Pakete wieder einladen geschieht aber per Hand. 45 Fahrer bringen sie täglich an ihre Zielorte.
Wir haben eigene Leute, einige am Start, aber auch über Aushilfskräfte hier aus der Region. Das sind Studenten, das sind Teilzeitjobber, die sich einen Markt dazu verdienen. Wir sind aktuell im Drei-Schicht-Betrieb im Einsatz und da wird jeder Hand gebraucht.
Eine aufwendige Logistik, besonders an diesen Tagen, mit einer großen Verantwortung. Denn schließlich sollen möglichst viele der Pakete später, schön verpackt, unterm Weihnachtsbaum landen.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München im Rennen um die Meisterschaft einen Rückschlag erlitten. Das Team von Trainer Kompany unterlag Mainz 1:2. Es war die erste Niederlage der Bayern in der laufenden Bundesliga-Saison.
Mit genau der Energie, mit der Trainer Bo Henriksen den 2:1-Sieg gegen die Bayern bejubelte, erkämpften sich seine in Rot-Weiß spielenden Mainzer einen kaum erwarteten Überraschungssieg. Und das, obwohl Nationalspieler Johnny Burkhardt früh ausgewechselt werden musste, weil er sich bei diesem Konter in der 13. Minute am hinteren linken Oberschenkel verletzte. Der für ihn eingewechselte Amindo Sieb war in der 41. Minute beteiligt am Mainzer Führungstreffer. Als Min Jae Kim patzte, nutzte dies aber letztlich sein südkoreanischer Nationalmannschaftskollege Jae Sung Lee, der zum 1:0 Pausenstand traf. Eine Viertelstunde nach dem Wechsel war es erneut Lee, der nach herrlicher Vorarbeit von Kassi und Sieb zum 2:0 traf. Sein Schuss noch abgefälscht von Joshua Kimmich. Über weite Strecken harmlosen Bayern gelang in der 87. Minute lediglich noch der Treffer zum 2:1 Endstand, als Leroy Sané nach Bells Klärungsversuch einschieben konnte. Über die gesamte Spielzeit hatten die Bayern leidenschaftlich spielenden Mainzern zu wenig entgegenzusetzen.
Skandal beim Spiel zwischen Union Berlin und Bochum. Gästetorwart Drewes wird in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen. Der verletzte Drewes kann nicht weitermachen. Die Partie anschließend für rund 28 Minuten unterbrochen. Nach eingehender Beratung kehren die Bochumer ohne Torwart Drewes, der ins Krankenhaus muss, auf den Platz zurück. In der verbleibenden Spielzeit gibt es beim Stand von 1:1 einen Nicht-Angriffspakt. Bochum legt nach Abpfiff Protest gegen die Spielwertung ein.
Ja, hätte aus unserer Sicht das Spiel abgebrochen werden müssen nach Auslegung des Regelwerks. Das ist nicht passiert, deswegen haben wir unter Protest weiter gespielt oder das Spiel zu Ende gebracht und werden jetzt nächste Woche Einspruch einlegen.
Die durch eine rote Karte dezimierten Gäste gehen durch Sissoko in Führung, Unions Hollerbach mit dem 1:1 noch in der ersten Hälfte. Aber das Ergebnis ist Nebensache. Durch den Bochumer Protest ist klar, es wird ein Nachspiel geben.
Und hier die weiteren Ergebnisse. Augsburg-Leverkusen 0:2, Mönchengladbach-Kiel 4:1. Im Spiel St. Pauli gegen Bremen steht es momentan 0:2. Gestern gewann Freiburg gegen Wolfsburg 3:2. Morgen finden dann noch drei Spiele statt. Heidenheim trifft auf Stuttgart, Dortmund empfängt Hoffenheim und Leipzig spielt gegen Frankfurt. Die Tabelle: München auf Platz 1 vor Leverkusen und Frankfurt. Es folgen Leipzig und Freiburg. Mainz ist Sechster. In der Abstiegszone Heidenheim vor Kiel und Schlusslicht Bochum. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 15. Dezember.
Tiefs über Skandinavien und dem Nordatlantik bestimmen zunehmend unser Wetter. Es wird unbeständiger. Heute Nacht fällt vor allem in der Mitte und im Süden Regen oder Schneeregen, im Bergland Schnee mit Glättegefahr. In der Nordwesthälfte lockern die Wolken auf. Morgen ziehen sich Regen und Schnee an die Alpen zurück und klingen am Nachmittag weitgehend ab. Von Norden und Nordwesten folgen wieder dichte Wolken mit Regen. Heute Nacht Tiefstwerte von plus 6 bis minus 2 Grad. Morgen 0 Grad im Bayerischen Wald bis 10 Grad auf den ostfriesischen Inseln. Am Montag überwiegend Wolken verhangen, dazu regional etwas Regen oder Nieselregen. Dienstag und Mittwoch nach Süden hin noch mal Sonnenschein, sonst weiter viele Wolken und gebietsweise Regen.
In den Tagesthemen heute um 23.25 Uhr mit Jesse Wellmer fragen wir, was die Wahl des russlandfreundlichen Präsidenten für die Zukunft Georgiens bedeutet. Und wir zeigen, wie künstliche Intelligenz den Wahlkampf in Deutschland beeinflussen könnte. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.